Freitagmorgen, heute gewissermaßen der Abschluss unserer Thomas-Mann-Woche. Sie hören gleich den letzten Teil aus Mario und der Zauberer und im Anschluss nochmal Thomas Mann, Sonja Beißwenger liest Thomas Manns Anekdote aus dem Jahr 1908. Aber vorher eben zurück in den Italienurlaub. In Mario und der Zauberer begleiten wir ja schon die ganze Woche eine Familie, die eben Ferien macht im von Benito Mussolini regierten Italien und da nun also zu tun hat mit Magier und Hypnotiseur Cipolla, den wir ja schon reichlich kennengelernt haben. Seiner Macht kann sich im wahrsten Sinne des Wortes niemand entziehen. Alle gehorchen. Er lässt Männer im wahrsten Sinne des Wortes tanzen, obwohl sie das überhaupt nicht wollen. Aber wie der Erzähler kommentiert, nicht zu wollen, das reicht eben nicht aus. Nun ist es also nach Mitternacht. Cipolla holt den Kellner Mario auf die Bühne. Die Kinder unserer Familie sind inzwischen wieder aufgewacht und sehen nun Mario auf der Bühne, den sie kennen. Mario, der jetzt dem Winken Cipollas zögerlich folgt. Hier ist Gerd Westphal.
Stellen Sie ihn sich vor, als einen untersetzt gebauten Jungen von 20 Jahren, mit kurzgeschorenem Haar, niedriger Stirn und zu schweren Lidern, über Augen, deren Farbe ein unbestimmtes Grau mit grünen und gelben Einschlägen war. Das weiß ich genau, denn wir hatten oft mit ihm gesprochen. Das Obergesicht mit der eingedrückten Nase, die einen Sattel von Sommersprossen trug, trat zurück gegen das untere, von den dicken Lippen beherrschte, zwischen denen beim Sprechen die feuchten Zähne sichtbar wurden. Und diese Wulstlippen verliehen zusammen mit der Verhülltheit der Augen seiner Physiognomie eine primitive Schwermut, die gerade der Grund gewesen war, weshalb wir von jeher etwas übrig gehabt hatten für Mario. Von Brutalität des Ausdrucks konnte keine Rede sein. Dem hätte schon die ungewöhnliche Schmalheit und Feinheit seiner Hände widersprochen, die selbst unter Südländern als nobel auffielen und von denen man sich gern bedienen ließ. Wir kannten ihn menschlich, ohne ihn persönlich zu kennen, wenn Sie mir die Unterscheidung erlauben wollen. Wir sahen ihn fast täglich und hatten eine gewisse Teilnahme gefasst für seine träumerische, leicht in Geistesabwesenheit sich verlierende Art, die er in hastigem Übergang durch eine besondere Dienstfertigkeit korrigierte. Sie war ernst, höchstens durch die Kinder zum Lächeln zu bringen, nicht mürrisch, aber unschmeichlerisch, ohne gewollte Liebenswürdigkeit. Oder vielmehr, sie verzichtete auf Liebenswürdigkeit. Sie machte sich offenbar keine Hoffnung zu gefallen. Seine Figur wäre uns auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Eine der unscheinbaren Reiseerinnerungen, die man besser behält als manche erheblichere. Von seinen Umständen aber wussten wir nichts weiter, als dass sein Vater ein kleiner Schreiber im Municipio und seine Mutter Wäscherin war. Die weiße Jacke, in der er servierte, kleidete ihn besser als der verschossene Complet aus dünnem, gestreiftem Stoff, in dem er jetzt da hinaufstieg, keinen Kragen um den Hals, sondern ein geflammtes Seidentuch, über dessen Enden die Jacke geschlossen war. Er trat an den Cavaliere heran, aber dieser hörte nicht auf, seinen Fingerhaken vor der Nase zu bewegen, so dass Mario noch näher treten musste. Neben die Beine des Gewaltigen, unmittelbar an den Stuhlsitz heran, worauf Cipolla ihn mit gespreizten Ellbogen anfasste und ihm eine Stellung gab, dass wir sein Gesicht sehen konnten. Er musterte ihn lässig, herrscherlich und heiter von oben bis unten. »Was ist das, Ragazzo mio?« sagt er. »So spät machen wir Bekanntschaft? Dennoch kannst du mir glauben, dass ich die deine längst gemacht habe. Aber ja, ich habe dich längst ins Auge gefasst und mich deiner vortrefflichen Eigenschaften versichert. Wie konnte ich dich wieder vergessen? So viele Geschäfte, weißt du. Sage mir doch, wie nennst du dich? Nur den Vornamen will ich wissen.« »Mario, heiße ich«, antwortete der junge Mensch leise. »Ah, Mario, sehr gut. Doch, der Name kommt vor, ein verbreiteter Name, ein antiker Name. Einer von denen, die die heroischen Überlieferungen des Vaterlandes wach erhalten. Bravo, salve!« Und er streckte Arme und flache Hand aus seiner schiefen Schulter zum römischen Gruß schräg aufwärts. Wenn er etwas betrunken war, so konnte das nicht Wunder nehmen. Aber er sprach nach wie vor sehr klar akzentuiert und geläufig. wenn auch um diese Zeit in sein ganzes Gehaben und auch in den Tonfall seiner Worte etwas Sattes und Paschahaftes, etwas von Räkelei und Übermut eingetreten war.
»Also denn, mein Mario«, fuhr er fort, »es ist schön, dass du heute Abend gekommen bist und noch dazu ein so schmuckes Halstuch angelegt hast, das dir exzellent zu Gesichte steht und dir bei den Mädchen nicht wenig zustatten kommen wird, den reizenden Mädchen von Torre di Venere.«
Von den Stehplätzen her, ungefähr von dort, wo auch Mario gestanden hatte, ertönte ein Lachen. Es war der Giovanotto mit der Kriegsfrisur, der es ausstieß. Er stand dort mit seiner geschulterten Jacke und lachte, ha, ha, recht roh und höhnisch. Mario zuckte, glaube ich, die Achseln. Jedenfalls zuckte er. Vielleicht war es eigentlich ein Zusammenzucken. Und die Bewegung der Achseln nur eine halb nachträgliche Verkleidung dafür, mit der er bekunden wollte, dass das Halstuch sowohl wie das schöne Geschlecht ihm gleichgültig seien. Der Kavaliere blickte flüchtig hinunter.
»Um den da kümmern wir uns nicht«, sagte er. »Er ist eifersüchtig. Wahrscheinlich auf die Erfolge deines Tuches bei den Mädchen. Vielleicht auch, weil wir uns hier oben so freundschaftlich unterhalten, du und ich. Wenn er will, erinnere ich ihn an seine Kolik. Das kostet mich gar nichts. Sag ein bisschen, Mario, du zerstreust dich heute Abend. Und am Tage bedienst du also in einem Kurzwarengeschäft.«
»In einem Café«, verbesserte der Junge.
»Vielmehr in einem Café«, da hat der Cipolla einmal daneben gehauen. »Ein Cameriere bist du, ein Schinke, ein Ganymed. Das lasse ich mir gefallen, noch eine antike Erinnerung. Salvietta!«
Und dazu streckte der Kavaliere zum Gaudium des Publikums aufs Neue grüßend den Arm aus. Auch Mario lächelte. »Früher aber«, flocht er dann rechtlicherweise ein, »habe ich einige Zeit in Porto Clemente in einem Laden bedient.« Es war in seiner Bemerkung etwas von dem menschlichen Wunsch, einer Wahrsagung nachzuhelfen, ihr Zutreffendes abzugewinnen.
»Also, in einem Laden für Kurzwaren.
Es gab dort Kämme und Bürsten«, erwiderte Mario ausweichend.
»Sagte ich's nicht, dass du nicht immer ein Ganymed warst, nicht immer mit der Serviette bedient hast? Noch wenn der Cipolla daneben haut, tu das auf vertrauenerweckende Weise. Sage, hast du Vertrauen zu mir?«
Unbestimmte Bewegung.
»Eine halbe Antwort«, stellte der Kavaliere fest. »Man gewinnt zweifellos schwer dein Vertrauen. Selbst mir, ich sehe es wohl, gelingt das nicht leicht. Ich bemerke in deinem Gesicht einen Zug von Verschlossenheit, von Traurigkeit und Tratto di Malinconia. Sage mir doch«,
und er ergriff zuredend Marios Hand, »hast du Kummer?«
»No, Signore«,
antwortete dieser rasch und bestimmt.
»Du hast Kummer«,
beharrte der Gaukler, diese Bestimmtheit autoritär überbietend.
»Das sollte ich nicht sehen. Mach du dem Cipolla etwas weiß. Selbstverständlich sind es die Mädchen. Ein Mädchen ist es. Du hast Liebeskummer.«
Mario schüttelte lebhaft den Kopf. Gleichzeitig erklang neben uns wieder das brutale Lachen des Giovanotto. Der Kavaliere horchte hin. Seine Augen gingen irgendwo in der Luft umher, aber er hielt dem Lachen das Ohr hin und ließ dann, wie schon ein- oder zweimal während seiner Unterhaltung mit Mario, die Reitpeitsche halb rückwärts gegen sein Zappelchor pfeifen, damit keiner im Eifer erlahme. Dabei aber wäre sein Partner ihm fast entschlüpft, denn in plötzlichem Aufzucken wandte dieser sich von ihm ab und den Stufen zu. Er war rot um die Augen. Cipolla hielt ihn gerade noch fest.
»Halt da!« sagt er, »das wäre. Du willst ausreißen, Ganymed, im besten Augenblick oder dicht vor dem besten? Hier geblieben. Ich verspreche dir schöne Dinge. Ich verspreche dir, dich von der Grundlosigkeit deines Kummers zu überzeugen. Dieses Mädchen, das du kennst und das auch andere kennen, diese, wie heißt sie gleich? Warte. Ich lese den Namen in deinen Augen. Er schwebt mir auf der Zunge. Und auch du bist, sehe ich, im Begriffe, ihn auszusprechen. Silvestra«, rief der Giovanotto von unten.
Der Kavaliere verzog keine Miene.
»Gibt es nicht vorlaute Leute?«, fragte er, ohne hinunterzublicken. Vielmehr wie in ungestörter Zwiesprache mit Mario. »Gibt es nicht überaus vorlaute Hähne, die zur Zeit und Unzeit krähen? Da nimmt er uns den Namen von den Lippen, dir und mir. Und glaubt wohl noch, der Eitel ein besonderes Anrecht auf ihn zu besitzen, lassen wir ihn. Die Silvestra aber, deine Silvestra. Ja, sag einmal, das ist ein Mädchen, was? Ein wahrer Schatz. Das Herz steht einem still, wenn man sie gehen, atmen, lachen sieht, so reizend ist sie. Und ihre runden Arme, wenn sie wäscht und dabei den Kopf in den Nacken wirft und das Haar aus der Stirn schüttelt. Ein Engel des Paradieses. Mario starrte ihn mit vorgeschobenem Kopfe an. Er schien seine Lage und das Publikum vergessen zu haben. Die roten Flecken um seine Augen hatten sich vergrößert und wirkten wie aufgemalt. Ich habe das selten gesehen. Seine dicken Lippen standen getrennt.
»Und er macht dir Kummer, dieser Engel?« fuhr Cipolla fort. »Oder vielmehr, du machst dir Kummer um ihn? Das ist ein Unterschied, mein Lieber. Ein schwerwiegender Unterschied, glaube mir. In der Liebe gibt es Missverständnisse. Man kann sagen, dass das Missverständnis nirgends so sehr zu Hause ist wie hier. Du wirst meinen, was versteht der Cipolla von der Liebe? Er mit seinem kleinen Leibesschaden. Irrtum!« Er versteht gar viel davon. Er versteht sich auf eine umfassende und eindringliche Weise auf sie. Es empfiehlt sich, ihm in ihren Angelegenheiten Gehör zu schenken. Aber lassen wir den Cipolla, lassen wir ihn ganz aus dem Spiel. Und denken wir nur an Silvestra, deine reizende Silvestra, wie? Sie sollte irgendeinem krähenden Hahn vor dir den Vorzug geben, sodass er lachen kann und du weinen musst? Den Vorzug vor dir? Einem so gefühlvollen und sympathischen Burschen? Das ist wenig wahrscheinlich. Das ist unmöglich. Wir wissen es besser, der Cipolla und Sie. Wenn ich mich an Ihre Stelle versetze, siehst du, und die Wahl habe zwischen so einem geteerten Lümmel, so einem Salzfisch und Meeresobst und einem Mario, einem Ritter der Serviette, der sich unter den Herrschaften bewegt, der den fremden Gewand Erfrischungen reicht und mich liebt, mit wahrem, heißem Gefühl, meiner treu. So ist die Entscheidung meinem Herzen nicht schwer gemacht. So weiß ich wohl, wem ich es schenken soll, wem ganz allein ich es längst schon errötend geschenkt habe. Es ist Zeit, dass er sieht und begreift, mein Erwählter. Es ist Zeit, dass du mich siehst und erkennst, Mario, mein Liebster. Sage, wer bin ich? Es war greulich, wie der Betrüger sich lieblich machte, die schiefen Schultern kokett verdrehte, die Beutelaugen schmachten ließ und in süßlichem Lächeln seine splittrigen Zähne zeigte. Ach, aber was war während seiner verblendenden Worte aus unserem Mario geworden? Es wird mir schwer, es zu sagen. Wie es mir schwer wurde, es zu sehen. Denn das war eine Preisgabe des Innigsten. Die öffentliche Ausstellung verzagter und wahnhaft beseligter Leidenschaft. Er hielt die Hände vorm Munde gefaltet. Seine Schultern hoben und senkten sich in gewaltsamen Atemzügen. Gewiss traute er vor Glück seinen Augen und Ohren nicht und vergaß eben nur das eine dabei, dass er ihnen wirklich nicht trauen durfte. »Silvestra«, hauchte er überwältigt, aus tiefster Brust. »Küsse mich«, sagte der Bucklige, »glaube, dass du es darfst, ich liebe dich. Küsse mich hierher.« Und er wies mit der Spitze des Zeigefingers, Hand, Arm und kleinen Finger wegspreizend, an seine Wange, nahe dem Mund. Und Mario neigte sich und küsste ihn. Es war recht still im Saale geworden. Der Augenblick war grotesk, ungeheuerlich und spannend. Der Augenblick von Marios Seligkeit. Was hörbar wurde in dieser argen Zeitspanne, in der alle Beziehungen von Glück und Illusion sich dem Gefühle aufdrängten, war nicht gleich am Anfang, aber sogleich nach der traurigen und skurrilen Vereinigung von Marios Lippen mit dem abscheulichen Fleisch, das sich seiner Zärtlichkeit unterschob, das Lachen des Giovanotto zu unserer Linken, das sich einzeln aus der Erwartung löste. Brutal, schadenfroh und dennoch, ich hätte mich sehr täuschen müssen, nicht ohne einen Unterton und Einschlag von Erbarmen mit so viel verträumtem Nachteil. Nicht ganz ohne das Mitklingen jenes Rufes Poveretto,
den der Zauberer vorhin für falsch gerichtet erklärt und für sich selbst in Anspruch genommen hatte. Zugleich aber auch schon, während noch dies Lachen erklang, ließ der oben Geliebkoste unten neben dem Stuhlbein die Reitpeitsche pfeifen und Mario, geweckt, fuhr auf und zurück. Er stand und starrte hinübergebogenen Leibes, drückte die Hände an seine missbrauchten Lippen, eine über der anderen, schlug sich dann mit den Knöcheln beider mehrmals gegen die Schläfen, machte kehrt und stürzte, während der Saal applaudierte und Cipolla, die Hände im Schoß gefaltet, mit den Schultern lachte, die Stufen hinunter. Unten, in voller Fahrt, warf er sich mit auseinandergerissenen Beinen herum, schleuderte den Arm empor und zwei flach schmetternde Detonationen durchschlugen Beifall und Gelächter. Alsbald trat Lautlosigkeit ein. Selbst die Zappler kamen zur Ruhe und glotzten verblüfft. Cipolla war mit einem Satz vom Stuhle aufgesprungen. Er stand da mit abwehrend seitwärts gestreckten Armen, als wollte er rufen: »Halt, still, alles weg von mir. Was ist das?« sackte im nächsten Augenblick mit auf die Brust kugelndem Kopf auf den Sitz zurück und fiel im übernächsten seitlich davon herunter, zu Boden, wo er liegen blieb. Reglos, ein durcheinandergeworfenes Bündel Kleider und schiefer Knochen. Der Tumult war grenzenlos. Damen verbargen in Zuckungen das Gesicht an der Brust ihrer Begleiter. Man rief nach einem Arzt, nach der Polizei, man stürmte das Podium. Man warf sich im Gedränge auf Mario, um ihn zu entwaffnen, ihm die kleine, stumpfmetallene, kaum pistolenförmige Maschinerie zu entwinden, die ihm in der Hand hing und deren fast nicht vorhandenen Lauf das Schicksal in so unvorhergesehene und fremde Richtung gelenkt hatte. Wir nahmen nun also doch die Kinder und zogen sie an dem einschreitenden Karabiniere-Paar vorüber gegen den Ausgang. War das auch das Ende? Wollten sie wissen, um sicher zu gehen. Ja, das war das Ende, bestätigten wir ihnen. Ein Ende mit Schrecken, ein höchst fatales Ende. Und ein befreiendes Ende dennoch. Ich konnte und kann nicht umhin, es so zu empfinden.
Anekdote. Wir hatten einen Kreis von Freunden miteinander zu Abend gegessen und saßen noch spät in dem Arbeitszimmer des Gastgebers. Wir rauchten und unser Gespräch war beschaulich und ein wenig gefühlvoll. Wir sprachen vom Schleier der Maya und seinem schillernden Blendwerk, von dem, was Buddha das Dürsten nennt, von der Süßigkeit der Sehnsucht und von der Bitterkeit der Erkenntnis, von der großen Verführung und dem großen Betrug. Das Wort von der Blamage der Sehnsucht war gefallen. Der philosophische Satz war aufgestellt, das Ziel aller Sehnsucht sei die Überwindung der Welt. Und angeregt durch diese Betrachtungen erzählte jemand die folgende Anekdote, die sich nach seiner Versicherung buchstäblich so, wie er sie wiedergab, in der eleganten Gesellschaft seiner Vaterstadt ereignet haben sollte. Hättet ihr Angela gekannt, Direktor Beckers Frau, die himmlische kleine Angela Becker? Hättet ihr ihre blauen, lächelnden Augen, ihren süßen Mund, das köstliche Grübchen in ihrer Wange, das blonde Gelock an ihren Schläfen gesehen? Wäret ihr einmal der hinreißenden Lieblichkeit ihres Wesens teilhaftig geworden, ihr wäret vernarrt in sie gewesen, wie ich und alle. Was ist ein Ideal? Ist es vor allem eine belebende Macht, eine Glücksverheißung, eine Quelle der Begeisterung und der Kraft, folglich ein Stachel und Anreiz aller seelischen Energien von Seiten des Lebens selbst? Dann war Angela Becker das Ideal unserer Gesellschaft, ihr Stern, ihr Wunschbild. Wenigstens glaube ich, dass niemand, zu dessen Welt sie gehörte, sie wegdenken, niemand sich ihren Verlust vorstellen konnte ohne zugleich eine Einbuße an Daseinslust und Willen zum Leben, eine unmittelbare dynamische Beeinträchtigung zu empfinden. Auf mein Wort. So war es. Ernst Becker hatte sie von auswärts mitgebracht. Ein stiller, höflicher und übrigens nicht bedeutender Mann mit braunem Vollbart. Gott wusste, wie er Angela gewonnen hatte. Kurzum, sie war die Seine. Ursprünglich Jurist und Staatsbeamter, war er mit 30 Jahren ins Bankfach übergetreten, offenbar um dem Mädchen, das er heimzuführen wünschte, Wohlleben und reichen Hausstand bieten zu können, denn gleich danach hatte er geheiratet. Als Mitdirektor der Hypothekenbank bezog er ein Einkommen von 30 oder 35.000 Mark und Beckers, die übrigens kinderlos waren, nahmen lebhaften Anteil an dem gesellschaftlichen Leben der Stadt. Angela war die Königin der Saison, die Siegerin der Cotillons, der Mittelpunkt der Abendgesellschaften. Ihre Theaterloge war in den Pausen gefüllt von Aufwartenden, Lächelnden, Entzückten. Ihre Bude bei den Wohltätigkeitsbasaren war umlagert von Käufern, die sich drängten, ihre Börsen zu erleichtern, um dafür Angelas kleine Hand küssen zu dürfen, ein Lächeln ihrer holden Lippen dafür zu gewinnen. Was hülfe es, sie glänzend und wonnevoll zu nennen? Nur durch die Wirkungen, die er hervorbrachte, ist der süße Reiz ihrer Person zu schildern. Sie hatte Alt- und Jungen-Liebesbande geschlagen. Frauen und Mädchen beteten sie an. Jünglinge schickten ihr Verse unter Blumen. Ein Leutnant schoss einen Regierungsrat im Duell durch die Schulter, anlässlich eines Streites, den die beiden auf einem Ballfest eines Walzers mit Angela wegen gehabt. Später wurden sie unzertrennliche Freunde. Zusammengeschlossen durch die Verehrung für sie. Alte Herren umringten sie nach den Diners, um sich an ihrem holdseligen Geplauder, ihrem göttlich schalkhaften Mienenspiel zu erlaben. Das Blut kehrte in die Wangen der Greise zurück, sie hingen am Leben, sie waren glücklich. Einmal hatte ein General, natürlich im Scherz, aber doch nicht ohne den vollen Ausdruck des Gefühls, im Salon vor ihr auf den Knien gelegen. Dabei konnte eigentlich niemand, weder Mann noch Frau, sich rühmen, ihr wirklich vertraut oder befreundet zu sein. Ausgenommen Ernst Becker natürlich, und der war zu still und bescheiden, zu ausdruckslos auch wohl, um von seinem Glücke ein Rühmens zu machen. Zwischen uns und ihr blieb immer eine schöne Entfernung. Wozu der Umstand beitragen mochte, dass man ihrer außerhalb des Salons, des Ballsaales, nur selten ansichtig wurde. Ja, besann man sich recht, so fand man, dass man dies festliche Wesen kaum jemals bei nüchternem Tage, sondern immer erst abends zur Zeit des künstlichen Lichts und der geselligen Erwärmung erblickt hatte. Sie hatte uns alle zu Anbetern, aber weder Freund noch Freundin. Und so war es recht, denn was wäre ein Ideal, mit dem man auf dem Duzfuß steht? Ihre Tage widmete Angela offenbar der Betreuung ihres Hausstandes, dem wohligen Glanze nachzuurteilen, der ihre eigenen Abendgesellschaften auszeichnete. Diese waren berühmt und in der Tat der Höhepunkt des Winters. Ein Verdienst der Wirtin, wie man hinzufügen muss, denn Becker war nur ein höflicher, kein unterhaltender Gastgeber. Angela übertraf an diesen Abenden sich selbst. Nach dem Essen setzte sie sich an ihre Harfe und sang zum Rauschen der Saiten mit ihrer Silberstimme. Man vergisst das nicht. Der Geschmack, die Anmut, die lebendige Geistesgegenwart, mit der sie den Abend gestaltete, waren bezaubernd. Ihre gleichmäßige, überall hinstrahlende Liebenswürdigkeit gewann jedes Herz. Und die innig aufmerksame, auch wohl verstohlen zärtliche Art, mit der sie ihrem Gatten begegnete, zeigte uns das Glück, die Möglichkeit des Glücks, erfüllte uns mit einem erquickenden und sehnsüchtigen Glauben an das Gute, wie etwa die Vervollkommnung des Lebens durch die Kunst ihn zu schenken vermag. Das war Ernst Beckers Frau. Und hoffentlich wusste er, ihren Besitz zu würdigen. Gab es einen Menschen in der Stadt, der beneidet wurde, so war es dieser. Und man kann sich denken, dass er es oft zu hören bekam, was für ein begnadeter Mann er sei. Jeder sagte es ihm und er nahm alle diese Huldigungen des Neides mit freundlicher Zustimmung entgegen. 10 Jahre waren Beckers verheiratet, der Direktor war 40 und Angela ungefähr 30 Jahre alt. Da kam Folgendes. Beckers gaben Gesellschaft, einen ihrer vorbildlichen Abende. Ein Souper zu etwa 20 Gedecken. Das Menü ist vortrefflich, die Stimmung die angeregteste. Als zum Gefrorenen der Champagner geschenkt wird, erhebt sich ein Herr, ein Junggeselle gesetzten Alters und toastet. Er feiert die Wirte, feiert ihre Gastlichkeit, jene wahre und reiche Gastlichkeit, die aus einem Überfluss an Glück hervorgehe und aus dem Wunsche, viele daran teilnehmen zu lassen. Er spricht von Angela, er preist sie aus voller Brust. Ja, liebe, herrliche, gnädige Frau, sagt er mit dem Glas in der Hand zu ihr gewendet. Wenn ich als Hagestolz mein Leben verbringe, so geschieht es, weil ich die Frau nicht fand, die gewesen wäre wie sie. Und wenn ich mich jemals verheiraten sollte, das eine steht fest. Meine Frau müsste aufs Haar ihnen gleichen. Dann wendet er sich zu Ernst Becker und bittet um die Erlaubnis, ihm nochmals zu sagen, was er so oft schon vernommen, wie sehr wir alle ihn beneideten, beglückwünschten, selig priesen. Dann fordert er die Anwesenden auf, einzustimmen in sein Lebe hoch auf unsere gottgesegneten Gastgeber, Herrn und Frau Becker. Das Hoch erschallt, man verlässt die Sitze, man will sich zum Anstoßen mit dem gefeierten Paare drängen. Da plötzlich wird es still, denn Becker steht auf, Direktor Becker, und er ist totenbleich. Er ist bleich und nur seine Augen sind rot. Mit bebender Feierlichkeit beginnt er zu sprechen. Einmal stößt er aus ringender Brust hervor. Einmal müsse er es sagen. Einmal sich von der Wahrheit entlasten, die er so lange allein getragen. Einmal endlich uns Verblendeten, Betörten die Augen öffnen über das Idol, um dessen Besitz wir ihn so sehr beneideten. Und während die Gäste, teils sitzend, teils stehend, erstarrt, gelähmt, ohne ihren Ohren zu trauen, mit erweiterten Augen die geschmückte Tafel umgeben, entwirft dieser Mensch in furchtbarem Ausbruch das Bild seiner Ehe, seiner Hölle von einer Ehe. Diese Frau, die dort, wie falsch, verlogen und tierisch grausam sie sei, wie liebeleer und widrig verödet, wie sie den ganzen Tag in verkommener und liederlicher Schlaffheit verliege, um erst abends bei künstlichem Licht zu einem gleisnerischen Leben zu erwachen. Wie es tagüber ihre einzige Tätigkeit sei, ihre Katze auf greulich erfinderische Art zu martern. Wie bis aufs Blut sie ihn selbst durch ihre boshaften Launen quäle, wie sie ihn schamlos betrogen, ihn mit Dienern, mit Handwerksgehilfen, mit Bettlern, die an ihre Tür gekommen, zum Hahnrei gemacht habe. Wie sie vor dem ihn selbst in den Schlund ihrer Verderbtheit hinabgezogen, ihn erniedrigt, befleckt, vergiftet habe. Wie er das alles getragen habe um der Liebe willen, die er ehemals für die Gauklerin gehegt. Und weil sie zuletzt nur elend und unendlich erbarmenswert sei. Wie er aber endlich des Neides, der Beglückwünschungen, der Lebehochs müde geworden sei und es einmal habe sagen müssen. Warum? Ruft er. Sie wäscht sich ja nicht einmal. Sie ist zu träge dazu. Sie ist schmutzig unter ihrer Spitzenwäsche. 2 Herren führten ihn hinaus. Die Gesellschaft zerstreute sich. Einige Tage später begab sich Becker, offenbar einer Vereinbarung mit seiner Gattin gemäß, in eine Nervenheilanstalt. Er war aber vollkommen gesund und lediglich zum Äußersten gebracht. Später verzogen Beckers in eine andere Stadt.
Sonja Beiswenger mit der Anekdote von Thomas Mann. Und davor natürlich der letzte Teil, Mario und der Zauberer, gelesen von Gerd Westphal. Beides übrigens im S. Fischer Verlag erschienen. Sie können all das nachhören, wenn Sie mögen, nochmal in unserer NDR Kultur App und im Netz ndr.de/kultur. Montag dann Jördis Triebel mit Auszügen aus dem Roman Die Allee von Florentin anders.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. In Potsdam gehen gleich die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes weiter. Ein neuer Tarifvertrag würde knapp 2,5 Millionen Arbeitnehmer betreffen, die unter anderem in der Verwaltung, Kitas, Abfallbetrieben, Bädern oder auch in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Kevin Bieler.
Die Gespräche sind für 3 Tage angesetzt. Die Positionen beider Seiten liegen aber noch weit auseinander. Die Gewerkschaft Verdi fordert 8% mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr und mehr freie Tage. Unrealistisch nennt die Verhandlungsführerin der kommunalen Arbeitgeber Welge das. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, das Land befinde sich in einer Rezession und auch die Inflation sei seit Monaten zurückgegangen. Bisher haben die Arbeitgeber nur einen Inflationsausgleich vorgelegt. Gestreikt wird heute weiter. Unter anderem fällt die Stadtreinigung und die Müllabfuhr in Hamburg aus. Auch beim ÖPNV in Mecklenburg-Vorpommern wird gestreikt. In der vergangenen Nacht war bereits der